Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus nach dem 1:0 Arbeitssieg der deutschen Mannschaft im WM-Quali-Spiel in Nordirland, mit dem das DFB-Team die WM-Teilnahme wieder komplett in eigener Hand hat. 2 Siege im November und die 21. WM-Teilnahme sollte fix sein. Die Nagelsmänner sind also wieder glücklich. Und ich habe gerade zufällig noch vor unserer Aufzeichnung gelesen, dass heute der glücklich trotz Glatze-Tag ist. Und wenn ihr uns bei YouTube zuschaut, dann seht ihr, die Besetzung heute im Podcast könnte dem Tag angemessener nicht sein. Unser Gast heute, genau wie ich, mit hoher Stirn, ist im Gegensatz zu mir aber eine Fußballlegende, vor allem eine Schalke-Ikone. Dietmar Didi Schacht ist da. Hallo Didi.
Ja, hallo.
Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wie viel trägt denn zum Glücklichsein trotz Glatze aus deiner Sicht auch der Auftritt der Nationalmannschaft jetzt gegen Luxemburg und Nordirland bei dir bei?
Ja, ich denke, erstmal können wir zufrieden sein, dass wir jetzt zweimal gewonnen haben. Einmal gegen Luxemburg, einmal gegen Nordirland. Wenn ich überlege, vor vielen Jahren haben wir uns darüber noch gar keine Gedanken gemacht, dass wir diese beiden Mannschaften schlagen. Und jetzt wurden diese beiden Spiele so nach oben gepusht, dass welche Wichtigkeit sie doch für uns haben. Und das war ja auch so, damit wir es in eigenen Händen haben, an der WM teilzunehmen.
Ja, wirklich erstaunlich, wohin der deutsche Fußball gekommen ist, beziehungsweise wo die Anspruchshaltung ist. War das denn berechtigt, wie man jetzt auch die deutsche Mannschaft aus deiner Sicht nach der Niederlage gegen die Slowakei dann auch ja, kritisiert hat? Es war ja schon recht hart, was da im September dann auf die DFB-Jungs eingeprasselt ist.
Naja, wenn man so spielt, wie sie gespielt haben, dann muss man auch mit Kritik rechnen. Ja. Sie freuen sich ja auch, wenn wir gewinnen, wenn sie gefeiert werden, wenn in der Zeitung steht, ja, der hat toll gespielt, der hat eine klasse Leistung gemacht, der hat eine klasse Leistung gemacht. Man muss auch mit Kritik umgehen können. Sie haben in Anführungsstrichen jetzt die richtige Antwort gegeben. Besonders gestern Abend haben sie vor allen Dingen den Kampf angenommen, den sie natürlich gegen die Slowakei nicht angenommen haben.
Das stimmt. Aber trotzdem, wenn man jetzt mit dem Anspruch überhaupt in diese WM-Qualifikation gegangen ist, und das hat Nagelsmann ja sehr offensiv auch formuliert, man möchte Weltmeister werden in den USA. Davon ist man natürlich aktuell noch ein großes Stück entfernt. Aber wenn man dann gegen Mannschaften vom Schlage von Nordirland in den letzten 10 Minuten Waldemar Anton und Robert Andrich einwechselt, um quasi den Bus zu parken, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Ausdruck von großer Souveränität.
Gut, Fakt ist ja, dass der Trainer sicherlich gedacht hat, wir müssen das jetzt irgendwie über die Zeit bringen. Der Druck wurde immer größer. In den letzten 20, 25 Minuten hat Nordirland sich eine Chance nach der anderen rausgespielt. Wir können froh sein, dass Baumann auch einen guten Tag hatte, der ja auch sehr gut gehalten hat. Und Fakt ist, dass die Abwehr noch ziemlich anfällig ist, aber das fängt ja nicht im Abwehrbereich an, fängt ja schon im Mittelfeld an. Und deswegen hat er natürlich mit Andrich dann eingebracht, der auch noch ein Abräumer ist. Was auch wichtig ist, und wir müssen sehen, dass Nagelsmann für die Abwehr eine gute Formation findet. Weil das ist ganz wichtig bei der WM. In der Defensive müssen wir einfach gut stehen. Wenn die Null steht, das weiß jeder. Vorne für ein Tor sind wir an für sich immer gut. Man hat es gestern wieder gesehen, Woltemade, auch wenn man den Ball nicht richtig trifft. Aber er ist gefährlich bei Standardsituationen. Er war da, auch wenn das Tor mit dem halben mit dem Schulter da oben macht. Aber was ich natürlich, es ist ja gut, wenn ein Trainer selbstbewusst auftritt und ein Trainer auch sagt, wir wollen Weltmeister werden. Aber ich mag es lieber ein bisschen ruhiger, dass man nicht irgendwelche Ziele raushaut, die Stand heute, wenn man die Leistungen unserer Mannschaft gesehen hat. Ich fand beim Confederations Cup, da haben wir sicherlich nicht schlecht gespielt, aber auch nicht so, immer so überzeugend, dass man sagen kann, wir wären Weltmeister. Ich glaube, sollte man ein bisschen ruhiger sein. Man kann sagen, wir wollen weiterkommen, wir wollen gucken, dass wir unter die ersten 4 kommen. Und dann werden wir sehen, wenn man auf einmal ganz oben steht, sagt keiner nein.
Nö, das mit Sicherheit nicht. Jetzt sagst du, ein bisschen Lernen daraus, eben nicht mehr so groß zu formulieren. Jetzt hat er gesagt, wichtiger Sieg, Mund abputzen. Also das sind ja dann schon deutlich kleinere Brötchen, die er jetzt backt. Ist das aus deiner Sicht dann schon ein Learning aus dem, dass er für die großen Versprechungen dann auch auf den Deckel gekriegt hat?
Ja, ich denke schon, dass er intern von Rudi Völler bestimmt die ein oder andere Ansage bekommen hat, dass Rudi ihm gesagt hat, pass mal auf, du musst ein bisschen bescheidener, ein bisschen ruhiger auftreten. Und wenn wir das nächste Spiel gewonnen haben, dann sagst du, pass auf, wir wischen uns den Mund ab und wir bereiten uns aufs nächste Spiel vor. Ich denke, das ist der bessere Weg, weil er dadurch auch nicht diesen Druck erzeugt, auch auf sich selber. Das kommt ja noch hinzu. Und du weißt selber, wie schnell es in Deutschland geht.
Ja.
Wir haben es mit Jogi Löw erlebt. Der war der Allergrößte nach dem Weltmeistertitel. Ein Jahr, anderthalb Jahre später ging es schon langsam bergab. Nach 2 Jahren bei der EM in England war es schon ganz vorbei. Und auf einmal war der große Liebling, unser Jogi, nicht mehr tragbar für die Fans, für alle. Und so ist das Geschäft. Und deshalb, und das hat Jogi Löw hat auch den Fehler gemacht. Ich schätze Jogi Löw sehr, weil ich habe noch früher gegen ihn gespielt. Ein ganz toller Mensch. Aber er hat leider den Fehler damals gemacht, dass er nicht nach der WM aufgehört hat. Weil wenn man oben ist, sollte man wirklich sich zurückziehen und sagen, so, jetzt mache ich wieder was anderes. Weil ich sag mal, ja, man muss ja auch sehen, die Leute in unserer Zeit im Moment, alle wollen nur immer Erfolg, Erfolg, Erfolg sehen. Und das ist immer wieder ein sehr schwieriger Prozess, das hinzubekommen. Und deshalb lieber ein bisschen bescheidener auftreten, weiter arbeiten. Als Nagelsmann zum Bundestrainer ernannt worden ist, habe ich gesagt, mutig, aber gut, frischer Wind. Da hat er auch eine Leistung aufgestellt. Auf einmal war er frischer Wind, der hat den geholt, den geholt, der hat gut in der Bundesliga gespielt, der. Und dann auf einmal, jetzt letztes Mal, lädt er auf einmal Füllkrug wieder ein. Der ja in England gar nicht zurechtkam in den letzten Wochen und Monaten, verletzungsanfällig, nicht wieder Fuß gefasst. Das ist dann immer so, was ich nicht so ganz verstehen kann. Und da sollte er doch dabei bleiben, dass er wirklich versucht, die Jungs einzuladen, die regelmäßig spielen, die ihre Leistung bringen, um sie dann auch dann für unser Land einzusetzen. Und jeder weiß, dass das deutsche Publikum sehr kritisch ist und sich freut, aber trotzdem mit sehr viel Euphorie und vor allen Dingen auch mit sehr viel Emotionen dabei ist. Hat man auch gestern gesehen, wie die deutschen Fans sich gefreut haben, als das 1-0 fiel.
Ja klar, auch eine Erlösung dann irgendwo nach diesen Wochen der ja auch ein bisschen Unsicherheit, die dann im
Ja,
September eben nach der
jetzt überlege
Niederlage
ich mal,
gegen
wir würden nicht
Südafrika
zur
war.
Weltmeisterschaft fahren. Stell dir das mal nur vor.
Naja,
Die Italiener haben es auch überlebt, aber bei uns ist es ein
zweimal.
bisschen schwieriger. Aber bei uns ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Die Holländer haben es auch überlebt.
Stimmt.
Und da haben wir uns über alle immer lustig gemacht und auf einmal wären wir selber dran.
So kann es gehen. Deshalb Hochmut
Ja,
kommt meistens vor dem Fall. Aber jetzt
immer
sagst du.
bescheiden auftreten und arbeiten, arbeiten, arbeiten und am Ende wird der Erfolg kommen.
Das war Nagelsmanns Learning dann für die Öffentlichkeitsarbeit, für das Team und für die Arbeit mit dem Team. Hast du da auch einen Lernprozess erkannt? Du hast eben schon das Thema Nominierung angesprochen. Jetzt hat man ja auch gesehen, er hat nicht mehr solche Experimente gewagt, wie dann zum Beispiel auch gegen die Slowakei.
Das ist richtig. Nochmals, er hat mit Rudi Völler einen absoluten Fachmann an der Seite, der ihn sicherlich in vielen Fragen auch beraten wird. Sie werden, wenn es darum geht, Spieler zu nominieren, werden beide miteinander sprechen. Ich denke mal, Nagelsmann sagt hier, was hältst du davon? Was meinst du? Den, den, den. Und Rudi Völler wird ihm da sicherlich den einen oder anderen Tipp geben. Sicher, er ist am Ende verantwortlich. Er muss für sich selbst mit seinem Trainerteam entscheiden, wen laden wir ein, wen laden wir nicht ein. Dafür ist er und auch die Scouts vom DFB unterwegs, um die Spieler Woche für Woche zu beobachten. Was ich gut finde und wo ich ein bisschen mehr, aber trotzdem ein bisschen mehr Gradlinigkeit vom DFB, von Rudi Völler und von Nagelsmann erwarte, ist in Sachen Rüdiger. Dieser Spieler hat für mich es nicht verdient, für unser Land Fußball zu spielen. Ein Spieler, der sich so undiszipliniert, und das war ja nicht das erste Mal gegen die Slowakei, sondern auch bei Real Madrid auch schon des Häufigeren, wo er auch gesperrt worden ist, bestraft worden ist vom Verein. So ein Spieler darf nicht in der Nationalmannschaft spielen. Bei aller Wertschätzung, die Titel, die er geholt hat, alles, was er gemacht hat. Mittlerweile hat er ja selbst bei Real Madrid große Probleme zu spielen, weil Kollege Alonso achtet natürlich darauf, auf die fußballerischen Qualitäten, die ein Spieler hat. Was er erreicht hat, großartig. Muss man erstmal hinkommen, ohne Wenn und Aber. Aber ein Spieler, der sich so verhält, so undiszipliniert auf dem Platz und auch teilweise außerhalb des Platzes, darf nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielen, weil ein Spieler muss ein Vorbild sein für alle, besonders für die Jungs, die in ihren Vereinen Fußball spielen. Nehmen sich das nachher als Beispiel und meinen auch, können irgendwelche Äußerungen nach außen tun und Gesten oder sonst irgendwas. Und da hat man jetzt gesehen, er hat ihn nicht eingeladen. Und dann werden wir sehen, hoffentlich hält er diesen Kurs bei.
Hat ja bei Real Madrid, du hast es angesprochen, schweren Stand dann auch bei Xabi Alonso, hat den
Ja.
Stammplatz auch verloren, soll angeblich auch, was ich heute eben noch gelesen habe, auf der Streichliste stehen. Also man möchte ihn möglichst am
Ja.
Saisonende dann auch abgeben. Von daher
Was aber
natürlich
auch
dann,
normal ist, ne? Wenn ein
klar,
Spieler sich so gibt und so
zahlbar.
zeigt und die Leistungen sind auch nicht gut, die Leistungen in der Nationalmannschaft sind auch unterirdisch, wenn man das gesehen hat, welche Fehler er da gemacht hat in diesem Spiel auch wieder. Das darf so einem Spieler einfach nicht passieren. Er ist Champions League-Sieger, aber du musst dein ganzes Auftreten als Nationalspieler, das geht nicht. Und da muss diese Aggressivität, du kannst ja aggressiv sein. Ich war auch aggressiv als Spieler und habe Zweikampfstärke gezeigt, habe ich auch alles gemacht. Aber ich habe nicht diese Gesten oder so, da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht, gar keinen Gedanken dran verschwendet, mich so zu verhalten oder irgendwelche Rollen auf den Platz zu werfen oder sonst irgendwas. Und da ist ein Trainer gefordert mit einer geraden Linie. Das hat zum Beispiel Hansi Flick auch nicht gemacht, als die Affäre war mit dieser Spielführerbinde. Tragen diese Binde, tragen wir jetzt die Regenbogenfahnen, tragen wir die nicht. Es wurde nur noch über diese Binde diskutiert und Hansi Flick hat keine gerade Linie gehabt und hat dadurch seine Autorität und Durchsetzungsvermögen bei der Nationalmannschaft verloren gehabt, was sich dann auch auf die Leistung der Mannschaft wieder gespiegelt hat. Und das Gleiche darf jetzt bei Nagelsmann nicht passieren. Bei Jogi Löw war es das Gleiche mit Gündogan, Özil damals. Auch danach haben wir eine ganz schlechte EM gespielt. So, und das darf nicht passieren. Du musst als Trainer eine gerade Linie haben und für deine Spieler ein Zeichen setzen. Und da muss Nagelsmann jetzt, so kurz vor der WM, geradlinig sein.
Die Verschiebung von Joshua Kimmich aus der Mitte auf rechts, wieder zurück in die Mitte. Ist das auch was, was du damit meinst, mit dieser Gradlinigkeit, dass er sich da festlegen muss? Oder ist das nicht
Ja.
so ganz erheblich?
Doch, das ist ganz wichtig, dass Joshua Kimmich einmal als Kapitän der Nationalmannschaft weiß, wo er spielt. Ist zwar schön, wenn du überall gebraucht wirst, aber du musst auf einer Position spielen, wo du am wichtigsten bist für die Mannschaft. Und Joshua Kimmich ist auf dieser Position außen das Wichtigste. Es war genauso wie damals, als mit Mustafi, der da angefangen hatte, als wir Weltmeister geworden sind. Ja, mit Mustafi wären wir niemals Weltmeister geworden, wenn der da auf rechts geblieben wäre. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann mich nur an seine Zeit auf Schalke erinnern. Meine Güte, ne. War ja unglaublich. Und wären wir niemals Weltmeister geworden. Das war ein Dank, dass das passiert, dass er sich verletzt hat damals. Ja, und dann haben wir da damals den Lahm hingestellt, soweit ich mich erinnern kann. Kann das sein? Ja. Philipp Lahm, und da hat er stark gespielt, seine Sache gut gemacht. Und genauso ist Kimmich. Er ist auf der rechten Bahn im Moment eine Klasse stärker als in der Zentrale und für die Nationalmannschaft sehr wichtig dort.
Aber gehen wir nochmal zurück in die Abwehr. Du hast gesagt, Rüdiger, für dich keine Option mehr in der deutschen Nationalmannschaft. Aber mit Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck hat man ja im Grunde auch ein Duo, was jetzt zumindest gegen diese Gegner 2x0 gespielt hat, auch über weite Strecken sicher gestanden hat. Gut, man muss den Gegner berücksichtigen, war jetzt auch nicht so schwierig, aber trotzdem, auch gegen die harte Gangart der Nordiren haben sie ja auch ganz gut mitgehalten. Siehst du die als zukünftiges Duo?
Ja, Schlotterbeck und Tah sind für mich zwei absolute Top-Innenverteidiger. Schlotterbeck nach seiner Verletzung so schnell wieder Fuß gefasst. Tah musste sich nach dem Wechsel an Bayern ein bisschen gewöhnen. Hat jetzt auch gegen die Slowakei nicht ganz so toll gespielt, muss man auch sagen. Jetzt gegen Luxemburg konnten die Spieler sich Sicherheit holen. Luxemburg ist ja an für sich nicht ein Gegner, wo man in Anführungsstrichen sich viele Gedanken machen drüber sollte. Ist ja schlimm, dass wir überhaupt darüber nachdenken. Aber da konnten sie sich Sicherheit holen und gestern hat man gemerkt, beide kopfballstark, haben viele Bälle mit dem Kopf weggeholt. Beide waren oft in den Zweikämpfen drin, haben die Sache auch gut gelöst. Beide sind auch gefährlich, wenn sie sich bei Standardsituationen mit einschalten. Schlotterbeck und auch Tah können beide gute Diagonalbälle auch spielen. Also für mich sind diese beiden Innenverteidiger erstmal gesetzt. Und dann haben wir ja noch Waldemar Anton in der Hinterhand und zur Not könnte Andrich auch noch Innenverteidiger spielen. Also dort sind wir nach meiner Meinung auch ohne Rüdiger hervorragend aufgestellt.
Robin Koch ist ja auch noch da, der Frankfurter,
Robin
aber.
Koch ist auch noch da, der Frankfurter, aber er hat natürlich in letzter Zeit auf internationaler Ebene bei den Champions League-Spielen, aber auch gegen Bayern München. Wir erinnern uns nur an das, weiß nicht, war das, glaube ich, das dritte Tor oder das vierte Tor, wo der Diaz außen durchging und er ihn nicht richtig attackiert hat und dadurch dieses schöne Tor erzielt hat. Da erwarte ich natürlich von einem Spieler wie Koch, der Kapitän ist bei Eintracht Frankfurt und auch in der Nationalmannschaft zum Kader gehört, schon ein besseres Zweikampfverhalten. Da merkt man natürlich, dass ihm, so wie der gesamten Frankfurter Mannschaft, jetzt mal eben kurz, diese Champions League-Spiele, diese internationalen Spiele fehlen.
Gucken wir nochmal auf Schlotterbeck. Das war ja auch einer, der war schon als Sündenbock verschrien. Erinnern wir uns an die WM 2022.
Ja.
Entscheidender Fehler gegen Japan, der nachher das
Richtig.
ausbedeutet. Den hat er gemacht. Gegen Japan dann nochmal beim letzten Spiel von Hansi Flick. Auch nicht gut ausgesehen. Ich glaube sogar zwei Gegentore quasi mitverschuldet. Aber der hat ja eine unglaubliche Entwicklung seitdem gemacht.
Aber da hat er ja linker Verteidiger gespielt.
Das ist richtig, ja.
Da war er auf linker Verteidiger und er ist in der Innenverteidigung stark. Ja, und da wollte er natürlich zu viel, da war er aber auch noch jünger, wurde auch sehr hochgejubelt direkt. Da muss ja auch jeder mal mit fertig werden, wenn du innerhalb kürzester Zeit auf einmal zur Weltklasse hochgepusht wirst. Und dann will man zu viel als junger Spieler, will immer wieder beweisen, wie toll und wie klasse man nicht ist. Und dann macht man halt den einen oder anderen dummen Fehler im Übereifer, weil man zu viel will. Aber mittlerweile hat er natürlich auch den einen oder anderen Nackenschlag weggesteckt, hat mit Borussia Dortmund auch die einen oder anderen Nackenschläge wegstecken müssen. Verletzt war er jetzt eine lange Zeit und auch in dieser Zeit fängt man an nachzudenken und denkt darüber nach, vielleicht muss ich in der einen oder anderen Situation ein bisschen entspannter sein, ein bisschen gelassener. Und das hat er jetzt in Dortmund schon gut gespielt und auch das macht er, hat er jetzt auch beim Länderspiel klasse gemacht.
Und vor allen Dingen hat nach
Für
eigener
mich
Aussage ja
gehört
auch
ihm
diese.
einfach die Zukunft auch, ganz klar.
Weil er ja auch diese Verletzungspause genutzt hat, körperlich sich nochmal weiterzuentwickeln. Er sagt auch selber
Richtig.
von sich, er ist jetzt fitter, als er jemals zuvor war. Also hat ordentlich auch gearbeitet in dieser Rekonvaleszenz. Und vor allen Dingen, er ist ja zusammen mit Tah, das hat er auch selber gesagt, ist eine gute Ergänzung. Der eine macht das Abwehr. Macht vor allem die Abwehrarbeit da und er selber ist mehr so der fußballerische Part, der dann vor allen Dingen auch für die Spieleröffnung ist. Ich habe eine interessante
Ja.
Statistik gelesen. Pässe nach vorne, sogenannten progressiven Pässe, da macht Schlotterbeck 8,21 im Schnitt pro Spiel. Schöne Statistik, aber wenn man das auf europäische Spitzenklasse und die fünf großen Top-Ligen mal umlegt, dann sind das irgendwie fünf Pässe pro Spiel in die Spitze mehr als der Durchschnittsverteidiger. Also das ist für die Spieleröffnung ja eine unheimlich wichtige
Ja, und er
Position.
hatte einen guten, starken linken Fuß und die Bälle kommen genau und er hat auch einen guten Schuss. Also er ist, kann auch Kopfball, er bringt alles mit. Er muss nur manchmal auch ein bisschen entspannter sein, aber vielleicht hat er das jetzt durch die letzten ein, zwei Jahre auch gelernt und auch durch viele Kritik, die er natürlich auch ertragen musste.
Auch dann eine gute Ergänzung zum Zentrum im deutschen Spiel vielleicht, wenn mit Pavlovic und Goretzka dann, ja, die sind ja beide jetzt nicht unbedingt für die progressive Spieleröffnung so bekannt. Goretzka immer ein bisschen weiter vorne, Pavlovic vielleicht ein bisschen lieber hinten. Also von daher jemand, der dann den fehlenden Kimmich in der Zentrale vielleicht dann auch entlasten kann, wenn der eben auf rechts gebraucht wird.
Aber Goretzka ist für mich, dem gehört einfach ganz viel Respekt gezollt, wie er sich
Das auf
durchgebissen
jeden Fall.
hat. Er ist auf einmal bei der Nationalmannschaft dabei, er ist Stammspieler bei der Nationalmannschaft, er macht vor der Abwehr eine tolle Arbeit, er ist kopfballstark in der Defensive, in der Offensive, er ist zweikampfstark. Er erinnert mich manchmal so vom Einsatz her, wie er vorne weggeht, wie damals Ballack. Dass er wirklich die Mannschaft mitzieht mit seinem Einsatz und er pusht auch und er ist anerkannt innerhalb des Teams, auch weil er immer ruhig geblieben ist. Und das hat er ja bei Bayern München auch geschafft. Und deswegen hat er eine unheimliche Akzeptanz innerhalb des Teams. Und deswegen finde ich das schon richtig gut. Pavlovic ist ein Spieler, ein Junger, dem auch die Zukunft gehört. Bei ihm muss man sehen, er hat auch sehr viel Pech gehabt. Immer wenn er dabei sein sollte beim Turnier, hat er sich verletzt oder bei wichtigen Spielen. Jetzt hat er endlich mal die große Chance zu spielen, weil er verletzungsfrei ist, weil Musiala auch fehlt und dann verschiebt sich das sicherlich möglicherweise wieder ein bisschen. Aber auch da ist er schon ein toller Spieler und ihm wird genauso wie allen anderen jungen Spielern, sei es Wirtz, sei es Musiala, egal wie sie heißen, die Zukunft gehören.
Und Schlotterbeck eben in der
Otamendi ist ja auch noch
Verteidigung.
nicht so alt, darf man auch nicht
Wollte gerade sagen.
vergessen.
Ja, stimmt. Auch der lernt ja auch noch. Sechs Länderspiele erst, jetzt endlich sein erstes Tor gemacht. Und du hast es schon gesagt, ein bisschen Glück gehört da auch zu. Aber ein Torjäger braucht es wahrscheinlich dann auch, um sowas mal zu haben, als
Ja,
Knotenlöser.
und wenn wir dann sehen, auf der linken Seite haben wir mit Raum, der da durch die Ernennung zum Kapitän bei Red Bull Leipzig auch seine Leistung gesteigert hat, sich auch mehr auf die fußballerischen Dinge konzentriert. Wobei ich nicht verstehen kann, dass Mittelstädt nicht nominiert worden ist, weil gerade er macht in Stuttgart richtig gute Spiele und Wir brauchen eine Alternative und ich hätte Mittelstädt mitgenommen, auch vom Selbstvertrauen her, so kurz vor der WM. Das ist ja nicht mehr so lange. Sowas kann schon ein Spieler runterreißen und das hat ja Sebastian Hoeneß, sein Trainer, auch gesagt.
Aber lass noch mal kurz zu Schlotterbeck kommen, der ja jetzt auch dann natürlich von Bayern München umworben wird. Kannst du dir das vorstellen, dass er diesen Schritt macht? Du bist jetzt Schalker, von daher über einen Dortmunder zu sprechen, fällt dir wahrscheinlich da in dem Zusammenhang nicht so leicht, oder?
Könnt ihr jetzt sagen, ist mir egal, ob der geht.
Nein,
Nein,
aber schätze es mal ein.
einmal sicherlich, Bayern möchte immer die besten Spieler haben, das spricht für Schlotterbeck. Ich denke aber, dass Schlotterbeck in Dortmund, dass Dortmund weiß, was er an Schlotterbeck hat und dass Schlotterbeck weiß, was er an Dortmund hat. Und wichtig ist Kovac. Kovac ist ja in Dortmund das Nonplusultra, was er gemacht hat aus dieser Mannschaft, diese gerade Linie, die Mannschaft dahin gebracht, wo sie ja auch hingehört, vom ganzen Umfeld her, von der Klasse her. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Schlotterbeck sich das drei oder viermal überlegen wird, dass, ob er Borussia Dortmund verlässt. Irgendwann wird er vielleicht mal gehen, wie Hummels das auch gemacht hat, nach Bayern. Und, aber dann ist er wieder zurückgegangen. Und da sieht man, dass die Spieler schon wissen, was sie an Dortmund haben.
Er hat ja auch eine komfortable Situation. Vertrag, glaube ich, bis Sommer 2027. Also er kann sich das ganz in Ruhe angucken, was da passiert, weil ja auch letztlich die Position bei Bayern München auch davon abhängig ist, was die jetzt mit Upamecano machen oder was Upamecano selber wählt, der
Zum
ja
Beispiel.
von den gleichen Vereinen letztlich umworben wird wie auch Schlotterbeck. Also Real und Liverpool, was man da eben so hört, die sind ja alle
Ja.
dann auf der Suche nach entsprechenden
Ja.
Innenverteidigern. Wenn du Upamecano
Obwohl
und
ja,
Schlotterbeck so
Upamecano
vergleichst.
muss man ja auch mal sehen, hat ja auch einen Lernprozess hinter sich. Wie viel dumme, unnötige Elfmeter er verursacht hat, wie viel dumme, unnötige Fehler er gemacht hat, die zu Toren geführt haben, durch eine gewisse Überheblichkeit. Und, aber er hat auch diesen Lernprozess hinter sich und auf einmal ist er so stark, dass diese Topclubs ihn haben wollen.
Du
Und
als
Bayern muss
ehemaliger
natürlich
Abwehrspieler, wie
Augen und
wichtig.
Ohren offen halten, ne? Damit sie Ersatz finden,
Du als
schnellstmöglich.
ehemaliger Abwehrspieler, du kannst es ja gut beurteilen, wie wichtig
Bist du noch
ist das
da?
oder wie ist es typisch, dass ein Abwehrspieler in jungen Jahren noch nicht diese Reife hat? Was ist das beste Alter für einen Abwehrspieler?
So, jetzt bist du wieder da, ja?
Was ist das beste Alter für einen Abwehrspieler?
Beste Alter für einen Abwehrspieler. Boah, das ist immer so eine Sache. Es kommt darauf an, wie fit du bist. Dann weißt du, was das beste Alter ist. Naja, Erfahrung ist immer wichtig. Das ist wie im normalen Leben. Wenn zu mir einer sagt, oh, du hast aber, bist aber auch schon älter, dann sage ich, ich bin nicht älter, ich habe nur mehr Erfahrung als du.
Und du hast vor allen Dingen auch Erfahrung als Trainer, wenn du jetzt aufstellen müsstest. Also Schlotterbeck und Tah habe ich schon durchgehört, das ist auf jeden Fall deine Verteidigung. Baumann im Tor und wen würdest du sonst noch als Stütze und als Korsett der Nationalmannschaft sehen? Wer wäre da in deiner Startelf, wenn
Ja
jetzt die
gut,
WM wäre?
Kimmich würde auf der rechten Seite spielen. Ja, dann ist er so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Raum. Raum hat ja im Moment ein bisschen die Nase vorne. Ne? Vor der Abwehr haben wir Goretzka und wenn das so bleibt mit Pavlovic, dann würde ich Pavlovic schon daneben stellen, weil er spielt ja auch beim FC Bayern. Ja, und dann haben wir auf der rechten Seite, könnten wir Musiala hinstellen, wenn er fit ist, mit seiner Dribbelstärke. Und Wirtz kommt ja über links. Die beiden könnten ständig die Position wechseln. Das wäre wichtig. Dann haben wir vorne drin, haben wir mit Woltemade, ist nun mal unser Stürmer Nummer 1. Ja, und so sind wir ja dann schon ganz gut. Habe ich, glaube noch einen vergessen, der hinter der Spitze. Oder haben wir alles?
Ne, ich glaube, einer fehlt.
Einer fehlt, den könnten wir da hinter die Spitze stellen. Das ist im Moment noch so ein bisschen offen. Da müsste man halt sehen. Gnabry ist im Moment gut in Form. Gnabry kann auch über außen kommen, dann können wir Musiala wieder in die Spitze stellen. Also die drei hinter Woltemade würde ich Stand heute Wirtz, Gnabry oder Musiala, Gnabry. Aber die dreien sollen immer variabel sein und das machen sie ja. Sie wechseln ja ständig, sie rochieren ja, sodass sie dann immer wieder nicht vom Gegner ausrechenbar sind und berechenbar.
Das ist natürlich alles Zukunftsmusik und deine aktuelle Aufgabe ist ja auch eine andere. Du sollst ja eigentlich nicht die Nationalmannschaft aufstellen, sondern du bist seit kurzem sportlicher Leiter in der Landesliga Niederrhein 2 bei den Sportfreunden Hamborn 07. Ich komme aus Hamburg, jetzt habe ich mich deswegen versprochen.
Ja,
Hamborn
ist nicht schlimm.
07 natürlich. Da warst du
Ja.
auch mal Trainer. Jetzt bist du
Ja.
sportlicher Leiter.
Ja.
Herzensangelegenheit für dich, habe ich gelesen.
Ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich wohne 800 Meter weg vom Platz. Ich wohne dort und ich war, wie gesagt, mal Trainer. Ich habe das geschafft, mit der Mannschaft aufzusteigen damals mit 104 Punkten bin ich aufgestiegen. Und das haben die dort nicht vergessen. Und man ist ja immer wieder ab und zu mal auf der Platzanlage. Jetzt haben sie einen neuen Vorstand bekommen und die haben sich dann in den letzten 2 Wochen intensiv um mich bemüht und gefragt, ob ich es nicht machen könnte. Ich habe ihnen gesagt, ich bin sehr viel unterwegs als Repräsentant für den FC Schalke 04. An Spieltagen habe ich Besprechungen in der Loge. Ab und zu mache ich den Experten bei Magenta oder bin auch mal bei Sky oder Sport1 im Einsatz. All diese Sachen. Aber wie gesagt, dieser Verein liegt mir am Herzen. Ist nach dem MSV Duisburg der absolute Traditionsverein in Duisburg. Und dieser Verein darf nicht kaputt gehen. Und im Moment sind sie wirklich im sportlichen und im finanziellen Bereich geht es wirklich um die Existenz des Vereins. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich versuche euch mit meiner Expertise zur Seite zu stehen, den Trainer dort den Rücken frei zu halten, dass er da weiterhin in Ruhe arbeiten kann. Aber da wissen wir natürlich auch, Trainer werden immer an Punkten gemessen. Aber ich habe mit dem Trainer schon gesprochen und ihm auch gesagt, er soll jetzt erstmal schauen, dass er alles auf die Reihe bekommt, dass er die Mannschaft wieder in die richtige Spur bekommt. Und ich versuche jetzt, dass alle in einem Boot in die richtige Richtung rudern.
7 Punkte nach 9 Spielen. Habt ihr am
Ja.
Sonntag großes, ja, 6-Punkte-Spiel gegen Renania Bottrop? Das sind
Richtig.
Tabellen-18. 2 Punkte hinter
Ja.
euch, also ganz, ganz wichtig.
Ganz wichtiges Spiel für alle. Das ist natürlich, das muss ich der Mannschaft in dieser Woche nochmal klar machen. Werde auch viele Gespräche führen. Und wie gesagt, ich muss gucken, dass da wieder eine Einheit raus wird und kann den Fokus so ein bisschen von der Mannschaft wegziehen, ein bisschen mehr auf mich dann. Im Moment hier in Duisburg sprechen mehr darüber. Jetzt hat noch WDR sich angemeldet und all solche Geschichten. Und dann werden wir mal sehen, wo der Zug hinfährt. Ich hoffe, das ist eine große Herausforderung, aber ich hoffe, dass wir das bestehen und schaffen, dass der Verein am Ende in der Liga bleibt und dass da möglicherweise auch der eine oder andere Sponsor sich darauf besinnt, Harmonie 7 auch finanziell zu unterstützen.
Drücken wir natürlich absolut die Daumen. Für die Nationalmannschaft gab es Burger und Pommes nach dem Sieg in Nordirland. Bei den Hamburgern wirst du da deine berühmte
Da gibt es
Currywurst
Spaghetti und.
kredenzen? Kaum denn keine Currywurst.
In Duisburg gibt es ja überall da. Aber wie gesagt, die sollen Spaghetti oder Pizza essen. Aber bevor sie was zu essen kriegen, sollen sie erstmal gewinnen.
Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, das stimmt. Was ist denn einfacher, deine Aufgabe mit Hamborn die Klasse zu halten oder in der aktuellen deutschen Nationalmannschaft dann oder mit der aktuellen deutschen Nationalmannschaft dann eine Rolle bei der WM zu spielen, die auch wirklich ja von der Öffentlichkeit her als gut bezeichnet wird?
Beides ist sehr schwer, wobei ich aber im Moment haben wir nur 7 ein bisschen schwerer einstufe.
Aber da, ihr habt ja vor allen Dingen nicht noch Musiala oder Havertz in der Hinterhand, die ja dann aus
Ja,
Verletzung
das
auch noch
ist es ja.
zurückkommen.
Das ist es richtig, das haben wir nicht. Und haben leider auch nicht die Möglichkeiten, um einen Musiala oder einen Wirtz oder sonst irgendwas zu uns zu holen.
Aber wenn du sagst, die Aufgabe für Nagelsmann ist ein bisschen leichter als in Hamburg, glaubst du, bis ja oder bis wann sollte denn so ein Gerüst sich auch eingespielt haben? Wann müssten wir als Öffentlichkeit dann auch wirklich erkennen, okay, jetzt ist nicht nur Kampf da, jetzt sind nicht nur die Basics da, jetzt muss auch ein bisschen ja der Schritt noch weiterkommen, jetzt muss der nächste Step kommen, dass
Ja,
man
das
dann
muss
eben
jetzt
auch.
Anfang des Jahres muss das alles automatisiert werden. Wir müssen, das geht dann ruckzuck. Die Rückrunde ist ganz schnell vorbei und dann geht's los. Also müssen wir schon spätestens Februar, März müssen das Gerüst stehen und die Spieler müssen wissen, wer mitfährt.
Und sich dann entsprechend einspielen. Was erwartest du jetzt für die Novemberspiele in Luxemburg am 14. November und in der Slowakei gegen die Slowakei in Leipzig am 17. November?
Also in Luxemburg denke ich schon, dass wir gewinnen werden und in der Slowakei müssen wir vom Einsatz her so dagegen halten, wie wir es gemacht haben in Nordirland. Aber wir müssen jetzt auch langsam mal spielerisch einen Gegner beherrschen. Und das haben wir leider noch nicht geschafft. Wir haben von 8 Toren oder 9 Toren haben wir 5 aus Standardsituationen gemacht. Das spricht jetzt nicht dafür, dass wir spielerisch dem Gegner überlegen sind.
Ist das ein Alarmzeichen aus deiner Sicht? Gegen solche Gegner eben spielerisch dann solche, ja, doch Defizite an den Tag zu legen?
Sicherlich ein kleines Alarmzeichen auch, ja, dass man daran intensiv arbeiten muss.
Also drücken wir die Daumen, dass das im November dann abgestellt wird. Wir enden hier im Podcast eigentlich immer mit so einer kleinen Glaskugelfrage. Ich möchte jetzt keinen Ergebnistipp für die Novemberspiele, aber ich gehe sogar noch ein bisschen weiter raus. Du darfst deine Glaskugel noch ein bisschen mehr polieren, damit du noch mehr siehst. Was glaubst du, wirst du im Sommer 2026 feiern? WM-Titel für Deutschland, Klassenerhalt mit Hamborn oder Wiederaufstieg mit Schalke? Was wäre dir denn am liebsten?
Am allerliebsten von den drei Dingen wäre mir der Wiederaufstieg mit Schalke. Denk an zweiter Stelle der Klassenerhalt mit Hamburg und an dritter Stelle freue ich mich, wenn Deutschland Weltmeister wird. Werden würde.
Und am allerliebsten das Triple.
Das wäre das sensationell, wenn wir alles auf einmal hätten. Das Einzige, was wir beide nicht mehr schaffen, ist, dass wir beide nochmal lange Haare kriegen.
Ja, das fürchte ich, das ist tatsächlich abgefahren, der Zug. Aber gut, haben wir früher gehabt. Uns bleibt die Erinnerung,
mehr.
Didi.
Ja, so bleiben wir spannender, weißt du. Da sieht man unsere Erfahrung mehr.
So sieht es aus. Didi, ich danke dir, dass du im Podcast mit dabei warst heute hier bei
FIFA. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.